Lies und das, der Buchpodcast.
Das war jetzt aber sehr laut. War das für dich auch so laut wie für mich?
Überhaupt nicht.
Nein. Überhaupt nicht, dann habe ich hier irgendwas falsch.
Ich habe einfach nur darauf gewartet, dass du anfängst, weil du jetzt jedes Mal sagst, ich wollte aber anfangen. Jetzt habe ich dich anfangen lassen und so weiter. Und da war jetzt einfach diese Pause, dass ich kurz fragte, ist Larissa überhaupt noch da?
Dann kriegst du schon einen roten Kopf und deutest schon so auf mich. So. Und also jetzt,
ich habe wirklich jetzt einen roten
Disco.
Kopf.
Ja, weißt, schon ein bisschen heute.
Ja, und ich weiß nicht warum. Ich glaube, weil ich kurz in der Sonne war. Und ich habe das Gefühl, mein Kopf ist rot.
Ja.
Aber das kann eigentlich nicht sein.
Der erste Sonnenbrand Ende
Februar. Nein, so lange war ich nicht draußen. Egal. Reden wir über die wichtigen Dinge des Lebens, die wir aus Büchern lernen.
Bücher, richtig, genau. Ja, ich habe gerade wirklich vor 10 Minuten, bevor wir uns hier getroffen haben, habe ich ein Buch zu Ende gelesen.
What?
Weil ich da noch sah, weißt du, auf dem E-Reader, ich lese ja fast nur E-Reader, und dann steht dann immer unten im Buch verbleibend. Und dann stand da noch 26 Minuten, dachte mir, das muss ich schaffen,
Und waren es 26 Minuten?
Ja, es war sogar ein bisschen weniger, weil da waren hinten dran waren noch so diese typischen Seiten, so mit Zitatrechte und was weiß ich was, also insofern, es war dann weniger.
Stimmt, gehen die davon aus, dass man das auch liest?
Ja, keine Ahnung. aber ein ganz, ganz tolles Buch, und ich freue mich sehr, dass wir bald die Autorin dieses Buches zu Gast haben werden. Ich verrate aber noch nichts. Sie ist nicht heute zu Gast, sondern in einer anderen Folge.
Okay.
Du ahnst es schon?
Ich habe das Buch auch angefangen. Das Buch fängt mit F an, der Titel.
Ja,
und die Autorin ist
K.H. Ja, genau.
Und ich habe
jetzt mein Buch des Jahres. Und du?
Wunderbar. Ich habe nämlich die ersten 17 Seiten schon gelesen und fand es sehr, sehr schön.
Okay.
Und es hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Es ist wirklich, wir sollen ja jetzt nicht über ungelegte Eier reden. Aber es ist wirklich so ein Buch, das ich eigentlich nicht fertig lesen wollte, aus Trotz, damit es nicht zu Ende geht. Und mir dann aber dachte, aber wir haben ja am Montag das Interview und vielleicht sollte ich es dann doch bis zum Ende gelesen haben.
Weißt du, wie sehr mich das freut, dass das Buch dir auch tatsächlich bis zum Ende so gut gefallen hat. Denn ich fand die ersten 17 Seiten unglaublich schön.
Ja.
Und deswegen bin ich auch so total gespannt und lese heute Abend weiter. Habe
sehr
es kurz
schön.
Unterbrochen für eine überragende Graphic Novel, die ich dann für heute auch nochmal gelesen habe, die auch wirklich sensationell schön ist aus bestimmten Gründen.
Cool.
Aber heute Abend kann ich weiterlesen in Flusslinien, wie das Buch von Katharina Hagena heißt. Also reden wir nicht um den heißen Brei herum. Erscheint jetzt auch demnächst. Toll. Ja, voll gespannt. Cool.
Ganz, ganz toll. Genau.
Toll.
Ansonsten noch schnell das Finanzielle vorneweg. Und zwar, stell dir vor, da bin ich dann richtig erschrocken. Ich habe auf meinem Handy dann so eine Nachricht gekriegt, dass wir Geld bekommen haben. Und zwar, ich habe uns ja so ein Konto eingerichtet. Und das ist nicht so ein altes Sparkassenkonto, sondern das ist so ein neues, cooles, hippes Konto, das du dann auf dem Handy einrichten kannst und so, weißt du, so. Und ich war mir aber nicht sicher, ob es schon wirklich funktioniert, weil da passierte halt noch nichts. Und jetzt hat uns Lena Geld überwiesen auf dieses Konto. Also ich veröffentliche ja immer in den Shownotes die Überweisungsdaten und dann hat sie das jetzt tatsächlich gemacht. Also vielen Dank, liebe Lena, für die Unterstützung. Und dann kriege ich hier so ein Ka-Ching! SMS, weißt du? Das ist total lustig. Ich fand das richtig klasse. Musste aber leider jetzt schon wieder Geld überweisen, auch von diesem Konto. Das geht auch ganz gut, weil wir wieder diese ganzen Hosting-Sachen zahlen mussten. Aber egal, darum geht's jetzt nicht. Vielen Dank, liebe Lena. Wir haben leider keine neuen Steadies zu vermelden. Wenn ihr Lust habt, in die Community zu kommen, bitte kommt zu uns. Unterstützt uns. Wir haben da sehr große Freude dran, wenn die Community das tut, damit wir keine Matratzenwerbung machen müssen.
Was dich natürlich vor allem am meisten geschockt hat an diesem Konto, als es Ka-Ching machte, du hattest noch nie 8.000 Euro auf dem Konto. Das war ja das, was dich geschockt hat.
Ja, genau. Diese Höhe, genau. Ja, Wahnsinn. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt lieber über Bücher sprechen, lieber Christian, sonst verheddern wir uns hier total.
Und wir können vielleicht schon mal sagen, wen wir heute zu Gast haben werden.
Ja.
Und zwar einen Reisereporter, dessen Geschichten ich wirklich seit langer Zeit auch genieße, weil er ein so eigener, herrlicher Typ ist, der auch wirklich wunderbar formuliert. Andreas Altmann, der auch ein unglaubliches Leben schon hinter sich hat. Also er hat ja viele Reisegeschichten geschrieben, auch für Zeitschriften und später dann zum ersten Mal auch was Biografisches, Autobiografisches über sich selber. Mit dem wunderbaren Titel, kriegst du den zusammen?
Nein.
Das Scheißleben meiner Mutter, das Scheißleben meines Vaters und meine eigene Scheißjugend.
Bravo.
Ne? War ein Bestseller auch damals. Da hat er dann erzählt über sein Aufwachsen in Altötting, das er nicht als seinen Geburtsort bezeichnet, sondern seinen Geburtsfehler.
Oh Gott.
Ne? Weil okay. Weil da alle natürlich so heilig getan haben und abends wurde er verprügelt. Der Vater hat tagsüber Devotionalien verkauft und abends hat er den Sohn dann verprügelt. Davon hat er erzählt in diesem Buch, das Scheißleben meiner Mutter, das Scheißleben meines Vaters und meine eigene Scheißjugend. So, das geht ganz schnell. Ja, Andreas war mal Schauspieler am Residenztheater in München oder auch in Wien am Schauspielhaus. Er hat Jura studiert, Psychologie. Er hat mal an der New York University studiert. Er hat gearbeitet als Gärtner, als Taxifahrer, Privatchauffeur, als Dressman, als Parkwächter, als Tellerwäscher, als Kellner, Straßenbauarbeiter, als Nachtportier, Fließbandarbeiter, Anlageberater. What? War lange Zeit in einem indischen Ashram, in einem Zen-Kloster in Kyoto. Und mittlerweile ist er, und das auch wirklich sehr glücklich, Reporter und Reiseschriftsteller und wohnt in Paris. Und ich zitiere nochmal einen kurzen Satz von ihm. Er sagt, er hatte durchaus Glück, dass das alles so gekommen ist, da ich für alle Studien und Berufe, die ich fast 20 Jahre lang versuchte, nicht taugte. Zu minderbegabt, zu müßig, vielleicht die drei zusammen. Es brauchte ein paar Umwege, um eine Heimat zu finden. Die deutsche Sprache.
Oh, schön gesagt.
Das ist schön, oder?
Das ist sehr schön gesagt. Ich suche momentan auch wieder irgendwie einen neuen Beruf, weil ich mir immer denke, hey, jetzt nochmal was anderes anfangen. Aber das Problem ist, die ganzen Sachen, die mir Spaß machen würden, bringen überhaupt kein Geld. Und dann, weißt du, so. Also ich könnte natürlich noch 10 andere Podcasts machen, aber davon kann ich halt nicht leben.
Nein, natürlich.
Insofern bleibe ich wahrscheinlich doch bei dem, was ich jetzt mache. Ja. Ist auch nicht so schlimm. Es gibt Schlimmeres.
Das ist richtig. So.
So, unsere ersten Sätze. Wir sagen euch ja erstmal die ersten Sätze unserer Bücher. Ihr wisst schon, welche Bücher wir dabei haben. Wir wissen es aber gegenseitig noch nicht, weil ihr habt ja schon die Description gesehen.
Richtig.
Aber ich weiß nicht, was du mitgebracht hast.
Daran habe ich noch nie
gedacht. Ja, siehst du, aber du weißt nicht, was ich mitgebracht und so weiter. Nein. Genau. Also wir überraschen uns jetzt gegenseitig und ihr da draußen könnt euch dann mit uns überrascht fühlen. Was ist dein erster Satz?
Mein erster Satz. In den Sommerferien vor ihrem Abitur reiste Fritzi Prager mithilfe mehrerer Regionalzüge, einer Lastwagenfahrerin und eines verliebten Paares, das sie über den Brenner mitnahm, in die toskanische Stadt Lucca.
Ah, da ist ja sogar schon der Name dran. Also wenn man das Buch kennte.
Ja, und es spielt erstmal in der Nähe von Hannover.
Es kommt mir gerade wahnsinnig bekannt vor, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Du wirst es gleich verraten.
Du hast es nicht gelesen.
Glaubst du nicht? Aber es klingt schon wieder nach Coming of Age und letztes Mal hast du gesagt, das ist blöd.
Ja, aber das ist kein wirkliches Coming of Age.
Okay, gut. Mein erster Satz. Muss der verdammte Träger ihres BHs ausgerechnet jetzt reißen? Sie hat ihn doch zu Hause noch sorgfältig angenäht.
Interessant. Also fängt erstmal gut an. Wobei, ich bin ja so ein bisschen allergisch. Allergisch ist viel zu stark. Eigentlich ist es mir egal. Aber bei Büchern, die zu viele Fragen stellen. Ich hasse Fragen in Büchern. Und wenn man auch mit einer Frage anfängt, empfinde ich das immer so als total billig.
Aber das ist ja eine rhetorische Frage, dass sie sich ja ärgert darüber.
Und es ist vor allem auch ein guter Anfang. Also ich bin auch total neugierig. Aber du kennst es, dass immer, sollte sie jetzt dorthin gehen? Warum hatte ihre Mutter sie nicht angerufen? Permanent Fragen. Und Autoren tun immer so, als seien sie da total deep und die Geschichte sei jetzt richtig gut gebaut, weil sie einfach permanent Fragen stellen. Fragen bringen überhaupt nichts.
Okay.
Natürlich fragen wir Menschen und was. Aber ich finde, es wird manchmal zu viel gefragt in schlechten Büchern. Rein persönliche Ansicht. Sag mal.
Ja.
Okay, aber ich bin auf dein BH bin ich gespannt. Also auf das Buch. Okay, was ist dein Buch?
Mein Buch heißt Fun von Bela B.
Natürlich,
Fun
von Bela B. Oh.
Das ist so ein Buch, ich glaube, ich hatte es hier schon mal zumindest in der Nachlese angesprochen, dass ich was anderes gelesen habe. Und das habe ich dann weggelegt, um dieses Buch dazwischen zu schieben, weil das mit der Post kam und es mich so angefunkelt hat. Und erstens ist es wunderschön, es ist schwarz in schwarz in schwarz. Also schwarz auf schwarz gedruckt, vorne das Cover. Und es hat einen blauen Buchschnitt. Also es sieht sehr cool aus. Und es glitzert. Genau, also im Mittelpunkt der Geschichte stehen zwei Frauen, Mutter und Tochter. Myla und Liane heißen die beiden. Und eine Band, Nabel Nabel genannt. Und diese Band gehört zu den ganz Großen. Sie füllen also riesige Hallen, haben überall Fans, können sich alles erlauben und dementsprechend gehen sie auch mit ihren weiblichen Fans um. Frontmann heißt Malermeister. Sein eigentlicher Name ist Emil Mahler. Fand ich an sich schon mal sehr super, dass man ihn Malermeister nennt. Der kann sie irgendwie alle haben und es gibt ein ausgeklügeltes System, wie den Bandmitgliedern und auch übrigens den Crewmitgliedern in jeder Stadt sehr junge und sehr hübsche Frauen zugeführt werden. Das erinnert natürlich alles ein wenig an eine andere Band, die vor einigen Monaten Schlagzeilen machte, aber das Ganze scheint eben System zu haben. Und so geht's um Machtmissbrauch. Es geht um Scham, um Gier, um Sex, um Adrenalin hinter den Kulissen. Aber nicht nur das, denn das Buch holt sich noch einen anderen Typen ins Boot und das ist Guido. Und Guido ist Lianes Mann und der denkt auch, dass er Schutzbefohlene, wie zum Beispiel eine Praktikantin in seiner Firma, einfach so anbaggern kann, dass er eigentlich auch ein Recht dazu hat, mit ihr ins Bett zu gehen. Insgesamt kann man also sagen, es ist ein durchweg feministisches Buch. Es zeigt Machtstrukturen auf und lässt die Männer insgesamt eigentlich alle nicht besonders gut dastehen. Und das fand ich halt umso verwunderlicher, wenn man weiß, dass das Buch von einem Mann geschrieben wurde. Allerdings ist es dann nicht mehr so verwunderlich, wenn man weiß, dass es von Bela B. geschrieben wurde. Musiker der Ärzte, wer es noch nicht weiß, Schlagzeuger und Sänger der Ärzte. Ich kann mir vorstellen, dass Bela B. sich mit größtem Vergnügen einige Lyrics und Interviewsätze in diesem fiktiven, von dieser fiktiven Band ausgedacht hat. Da hat er bestimmt wirklich einen tierischen Spaß dran gehabt. Zum Beispiel sagt dieser
Warum nicht alle? Warum sagst du, er hat sich einige ausgedacht? Er hat doch das alles geschrieben, oder nicht?
Ja, aber eben diese speziellen Lyrics, die sind sehr lustig. Oder zum Beispiel, dass der im Interview sagt, Fleisch ist vergänglich, meine Liebe, erst die Lust macht es unsterblich.
Fleisch
so
ist vergänglich.
So ein Satz musste erst mal kommen, oder? Das Fleisch muss nur jung genug sein und dann gebe ich ihm die Angst. Weißt du? Solche Sachen. Und ich glaube, da hatte er Spaß dran, sich sowas auszudenken.
Ja.
Aber auch kommen dann so Sätze vor wie, solche Andeutungen, wie du sie gemacht hast, gingen vor 20 Jahren noch als Rock'n'Roll durch. Wir haben 2025, das ist vorbei. Ja? Sehr lustig ist übrigens, dass an mindestens zwei Stellen im Buch die Ärzte oder Bela B.'s erstes Buch Schano vorkommen. Im Buch wird es beschrieben als Pseudo-Tatsachen-Roman von dem Musiker, alles aufgebauschter Mist und voller Fehler. Das fand ich sehr nett.
Ja, sehr lustig. Selbstironie.
Und die Ärzte kommen auch vor. Da hat er dann irgendwas geschrieben, dass die Ärzte mit den Toten Hosen fusioniert haben und seitdem nur noch KI-Texte haben oder irgend sowas. Also ja, fand ich sehr nett. Es ist ein total atemloser Roman. Also ich habe ihn wirklich durchgesuchtet an einem Wochenende. Der kommt irgendwie so locker leicht daher eigentlich, weil du hast halt so die junge Frau, also die ja, Teenager-Mädel, das irgendwie halt auf ein Konzert gehen will und so mit ihrer Freundin und wie die sich dann schick machen. Und auf der anderen Seite hast du halt ihre Mutter, die mit ihren beiden Freundinnen auf so ein Mädelswochenende macht, auf einem Hausboot und da irgendwie rausschippert. Und ja, also es liest sich so locker leicht. Und dann hat es aber natürlich eine gehörige Portion Gesellschaftskritik im Gepäck von einem, der es wissen muss. Also du fragst dich natürlich die ganze Zeit, ja, lieber Bela B., was hast du denn da so alles erlebt in deiner Zeit als Musiker? Weil wenn einer es wissen muss, wie es läuft, dann eigentlich er, der ja wirklich so ein Veteran ist und da seit Jahrzehnten irgendwie groß mit dabei ist. Und in Interviews, also er macht sehr, sehr nette Instagram-Sachen, habe ich gesehen, zu diesem Buch, sehr nette Werbevideos. Aber in Interviews hat er dann halt auch gesagt, dass es natürlich fiktiv ist und so weiter. Aber ja. Also wir wissen selber, dass es durch Rammstein ja bekannt wurde, was da teilweise so abgeht. Und das war wahrscheinlich kein Einzelfall.
Ja. Gibt es noch ein paar Songzeilen, auf die du angespielt hast vorhin?
Nee, das waren die beiden. Das war das mit Fleisch und Angst und so.
Ach, das waren auch Songzeilen?
Ja, ja. Das eine war aus dem Interview, glaube ich. Das andere war so eine Songzeile, glaube ich. Songzeile,
okay.
Wenn ich mich recht erinnere. Also wirklich, ja. Ich habe es wahnsinnig gerne gelesen. Ich finde, das ist wirklich... Also, das ist jetzt böse. Mich hat das Buch vor allem überrascht, weil ich es ihm nicht zugetraut hätte. Ich mag die Ärzte sehr und ich habe die irgendwie als Teenager schon geliebt, ja. Aber es ist ja natürlich, wenn jemand ein guter Musiker ist, muss er ja nicht ein guter Schriftsteller sein. Und deswegen dachte ich mir, naja, mal gucken, ist bestimmt ganz nett. Aber ich habe es wirklich sehr gerne gelesen. Also ein richtig gutes Buch. Fun von Bela B.
Vorhin bin ich erst in Freiburg am Schaufenster vorbeigelaufen, einer Buchhandlung, und da waren lauter Bücher von ihm. Da war überall Bela B., Fun.
Okay.
Und genau, und da habe ich erst gedacht, mal gucken, vielleicht finde ich Zeit, das auch nochmal zu lesen. Und naja, jetzt kommst du damit. Toll.
Ja, ich kann es
sehr cool.
So, was hast du uns denn heute mal mitgebracht?
Vielleicht wird es die schönste Liebesgeschichte des Jahres. Ich vermute. Und da bin ich natürlich sofort dabei. Ich habe dabei, und das ist ganz neu, von Takis Würger für Polina.
Okay.
Und es ist ein so unglaublich schönes Buch. Es geht um Hannes, der steht im Mittelpunkt. Hannes ist so das Ergebnis eines One-Night-Stands. Er wächst bei seiner alleinerziehenden Mutter auf und die beiden wohnen bei dem circa 60-jährigen Heinrich. Der ist so eine Art Verwalter in einer etwas heruntergekommenen Villa im Moor, im Bissendorfer Moor bei Hannover. Und dieser Heinrich ist es aber, der dann Hannes Talent sieht fürs Klavierspielen. Hannes ist ein absolutes Ausnahmetalent. Er hat eine ganz einfache Kindheit, aber durchaus glücklich. Und zu dieser Kindheit gehört auch die gleichaltrige Polina. Die beiden Mütter hatten sich nämlich im Krankenhaus kennengelernt. Und Polina und ihre Mutter sind jetzt also ständig zu Besuch bei Hannes und seiner Mutter Fritzi. Das ist so eine Art Wahlfamilie sozusagen. Die beiden sind sehr unterschiedlich. Polina ist so ein keckes Mädchen. Hannes ist ein introvertierter, relativ schmächtiger Junge mit leicht autistischen Zügen, der so komplett in seine Musik aufgeht. Er komponiert dann sogar eine kleine Melodie für Polina, in die er sich auch verliebt mit 14 in Polina. Eine Melodie, die später noch eine Rolle spielen wird. Die beiden haben auf jeden Fall eine ganz besondere Beziehung, um die es in diesem Buch hier geht. Und es passieren Dinge, die vor allem sein Leben verändern. Mehr verrate ich noch nicht. Das ist so die Ausgangssituation. Takis Würger beschreibt auf wirklich originelle Art und Weise und lässt sich auch sehr schöne, originelle Bilder einfallen. Wie am Anfang zum Beispiel, als es heißt, Hannes sei zu ruhig für ein 6 Monate altes Kind. Er wirke, als träumte er noch im Fruchtwasserbad. Und dann heißt es, die Mutter müsse Reize finden, die das Kind aus dieser Lethargie weckten. Fritzi lieh sich aus dem Netto einen Wäschebottich und füllte ihn bis oben mit nach künstlichem Waldmeister riechendem Wackelpudding. Und als der Wackelpeter erstarrte, setzte sie ihren Sohn hinein, der darin bis zur Kinderbrust einsank, mit den kleinen Händen ein wenig von der grünen klebrigen Masse zerquetschte und Fritzi aus seinen dunkelgrünen Augen fragend ansah. Was für ein Bild, ja. Oder aber auch von der einen Person heißt es dann, es ist nicht Fritzi, es ist eine andere Frau. Sie wollte ihre Geheimnisse bewahren dürfen, wie kleine eingezäunte Monster, die sie als Haustiere hielt und ab und zu an rausließ. Und ein Partner, der ihr vertraute. Und zum Schluss auch ein ganz wunderbarer Satz, als Hannes Klavier spielt und die Menschen ihn hörten, wie es hier heißt, als hörten sie Licht. So gut spielte der Klavier. Ja, alle verstummten und sind ergriffen. Die Kellner vergaßen ihre Bestellung. Die Babys in ihren Kinderwagen lauschten. Es war keine Zauberei. Oder vielleicht doch. Wann war Musik jemals etwas anderes als Zauberei? Mhm. Es geht um Freundschaft, es geht um Liebe, Erwachsenwerden, klassische Musik und Möbelpacker. Dieser Roman ist bezaubernd und er ist originell und es ist eine wunderschöne Geschichte. Ich bin begeistert von Takis Würger und für Polina.
Toll, du schwärmst ja richtig. Ja, das ist schön.
Wunderschön. Ja, wirklich. Ich muss jetzt andere Bücher von Takis Würger lesen. Das war mein erstes. Ich bin begeistert.
Noch ein Satz.
Der schöne Satz kommt sowohl von mir als auch von dir heute.
Ja,
wieder.
Ich bin ja mittlerweile gut organisiert und deswegen habe ich jetzt immer Bücher dabei, wenn sie sich auch manchmal doppeln, weil ich vergesse, sie zu löschen. Egal. Und zwar, der Satz ist, nein, ich habe 2 Sätze. Der Duft von frischem Sägemehl. Mehl oder Mehl? Sägemehl.
Sägemehl.
Sägemehl. Der Duft von frischem Sägemehl. Ein Geruch, der einen durch die Nase träumen lässt. Fand ich schön, weil jeder weiß sofort, wie Sägemehl riecht. Und der andere?
Oh, guck mal, da will ich ganz kurz verbleiben. Ich will kurz verweilen bei diesem Satz. Also der Duft von Sägemehl und dann heißt es?
Ein Geruch, der einen durch die Nase träumen lässt.
Finde ich interessant. Ein Geruch, der einen durch die Nase träumen lässt. Was bedeutet das genau? Aber ich finde es ein super Satz, gefällt mir total gut. Aber ist Sägemehl etwas, was schön ist?
Also ich glaube, es ist etwas, was in vielen von uns sofort irgendwelche Erinnerungen wachruft. Und zwar in der Regel an Opas oder Papas Werkstatt oder sowas.
Weißt du, dass du dich dann Regal aufbauen. Ich auch immer so nach Holz, nach so Also
ich verbinde das, ich denke an Pumuckl und ich denke an meinen Papa, der immer irgendwas mit Holz gemacht hat, als ich ein Kind war und da immer diese Späne rumlagen und es immer sehr, sehr gut gerochen hat. Also das, ja, es sind so Kindheitserinnerungen, glaube ich.
Früher hat man ja gesagt, in so Joghurts, ne? Erdbeerjoghurt.
Ja, Erdbeerjoghurt.
Mhm. Da ist ja gar kein Erdbeer drin. Also da sind nur Aromastoffe drin. Und für Nuss hieß es damals, vielleicht ist es Quatsch, würde man mit Sägemehl arbeiten. Das würde irgendwie so einen nussigen Geruch.
Echt? Ich dachte,
ergeben.
Das wäre sogar bei dem Erdbeerjoghurt gewesen mit dem Sägemehl.
Mit Sägemehl?
Ja. Ja, lass uns da nicht weiter drüber sprechen.
Auf jeden Fall. Fiel mir nur so gerade ein. Und der zweite Satz dazu.
Der zweite Satz ist, ich habe meinen Toten zu wenig Nettes gesagt, als sie noch keine Toten waren.
Wunderschöner Satz. Cooles Schauen Buch. Wir? Aus welchem Buch ist das?
Das ist aus Die dritte Hälfte von Sabine Peters. Da geht es um Doc, einen älteren Arzt mit eigener Praxis, um Christine, seine Praxisangestellte und seinen Studienfreund Brummer. Und Doc ist so ein grummeliger alter Typ und der lernt im Laufe dieses Buches so ein bisschen, was Freundschaft eigentlich ist und dass Freundschaft wichtig ist, weil vorher dachte er immer, er braucht keine Freunde, wie viele Leute. Und dann merkt er so langsam, je älter man wird, dass es dann doch ganz schön ist, wenn man da nicht alleine ist. Die dritte Hälfte von Sabine Peters. Hast du auch einen schönen Satz mitgebracht?
Ja, und ich sage auch diesmal ausnahmsweise von vornherein einen einleitenden Satz dazu, weil man es dann besser versteht. Es ist aus dem Buch Nicht mein Ding von Jamie Attenborough. Und es geht um Andrea und sie ist eine Singlefrau in New York City, verkorkstes Liebesleben, über das sie sagt, ich habe keine Beziehung, ich habe nur Bruchstücke und sie möchte keine Kinder. So, und ihre beste Freundin bekommt aber eins und sie zögert den Besuch so lange raus, wie es nur geht, weil sie damit nichts anfangen kann mit Kindern. Und das, was sie dazu denkt, das ist mein schöner Satz, ich habe diesem Kind nichts Originelles zu bieten. Und doch bin ich verpflichtet, eine Opfergabe zu bringen. Eine Jungfrau den Göttern, ein Stofftier einem neuen Baby. Wenn ich dieses Geschenk auf den Altar lege, versprichst du mir dann, dass ich niemals schwanger werde? Es ist sehr amüsant erzählt. Und natürlich hat sie eine Therapeutin, aber sie setzt sich bei der Therapeutin lieber auf den Sessel als auf die Couch. Denn die Couch sagt zu ihr, setz dich auf mich und stirb.
Oh Gott.
Auch ein schöner Satz natürlich. Nicht mein Ding. Und Jamie Attenborough.
Okay. Wir sind heute in einer Buchhandlung virtuell zu Gast, die lustigerweise ständig in meinem Instagram aufploppt und wo ich die ganze Zeit dachte, da muss ich mal hin, wenn sie nur nicht am anderen Ende Deutschlands wäre. Und zwar in Hamburg. Hallo liebe Helena Gerwin, wir sind bei Kapitel 3 in Hamburg zu Gast. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Und zwar, was ich ja natürlich ganz toll finde, du hast dir mit deiner Freundin Nora einen Traum erfüllt, diese Buchhandlung zu eröffnen oder man kann ja sagen Buchcafé. Mhm. Und zwar erst vor 1,5 Jahren ungefähr, also 2023. Also es ist alles noch sehr frisch, aber man kommt irgendwie nicht um euch herum. Wenn man sich für Bücher interessiert, stößt man unweigerlich auf eure Buchhandlung. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr euch diesen Traum erfüllt habt. Wie kam es dazu?
Ja, irgendwie waren wir eigentlich schon immer gerne in Büchercafés unterwegs, wenn wir so zusammen am Reisen waren oder in anderen Städten. Berlin gibt es ja ein bisschen, in Deutschland sonst nicht so viel, aber vor allem eben auch im Ausland, in Italien, Portugal und so. Und das war irgendwie immer so ein Wohlfühlort für uns. Und naja, in Hamburg gab es das eben so in der Form zumindest noch nicht. Und dann dachten wir, dann müssen wir wohl selber ran.
Und die Schlagzeilen, die es zuletzt von euch gab, die waren ja auch sehr lustig. Und zwar, dass ihr keinen Wein ausschenken dürft. Das hat mich dann gewundert, weil bei einem Büchercafé hatte ich gar nicht auf Wein getippt.
Ja, also das war von Anfang an der Plan. Auf unserem Schild draußen steht sogar Kaffee, Bücher, Wein. Es steht
doch. Okay.
Ja, hat dann aber doch alles ein bisschen länger gedauert als erwartet, weil verschiedene Auflagen eben mit dieser Alkohollizenz kommen, wie eine Tür, die nach außen öffnen muss. Thema Fluchtwege. Andere Sachen auch, Lichtschalter, bla bla. Und da sind wir eben mitten im Prozess, der dann doch irgendwie sich ein wenig zieht. Aber wir fanden eben die Vorstellung so schön, dass man hier erstmal nachmittags sitzen kann, lesen kann, Croissants snacken und Kaffee trinken und dann irgendwann bestellt man sich die Oliven und das Glas Wein und versackt so ein bisschen. Und das ist auf jeden Fall der Plan und hoffentlich dann auch bald möglich.
Super, wunderbar. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was du selber gerne liest und was du uns für einen Buchtipp mitgebracht hast. Was empfiehlst du uns?
Ja, Nora, ich habe lange überlegt, weil das ist natürlich immer so schwierig ist. Und es wurden auch schon so viele tolle Bücher empfohlen. Wir haben uns jetzt für einen Klassiker entschieden, und zwar Little Women.
Oh, schön.
Von Louisa May Alcott, weil das irgendwie ja einerseits natürlich total relevante Themen hat, Schwesternschaft, Familie, Selbstbestimmung, Rollenbild der Frau, aber auch einfach so vom Vibe und von der Atmosphäre so gut hier so reinpasst. Das war von Anfang an so ein bisschen unsere Inspo auch teilweise. Wir haben hier überall Zitate hängen. Hier über dem Tresen steht bei uns: I'd rather take coffee than compliments just now. Und so, also es ist irgendwie, es ist unser Laden so ein bisschen. Und ja, deshalb haben wir das heute mitgebracht.
Erzähl mal kurz für die, die es nicht kennen, worum es geht.
Es geht um das Leben der vier March-Schwestern und ja, einfach wie die auf unterschiedliche Art und Weise ein selbstbestimmtes, mehr oder weniger selbstbestimmtes Leben führen, das sehr unterschiedlich aussieht. Also von Ehe und Familiengründung bis hin zu irgendwie Selbsterfüllung oder auch so ein Leben komplett abseits von Konventionen und Normen. Außerdem ist ja die Protagonistin Jo Autorin und das passt natürlich auch sehr gut hier rein. Wir haben manchmal die romantische Vorstellung, dass sie es hier sehr lieben würde und wahrscheinlich hierher kommen würde, um zu schreiben. Ja, also ein ganz natürlich kritischer, aber auch irgendwie cozy, an vielen Stellen cozy, manchmal auch trauriger Roman, der ja so Schwesternschaft schön aufgreift und wie unterschiedlich eine Frau ja im 19. Jahrhundert ihr Leben gestalten konnte oder auch nicht.
Genau, spielt in Neuengland in den 1860er Jahren. Und das Lustige an dem Buch, oder lustig ist es nicht, es ist wirklich nicht lustig, es ist eher dramatisch, aber es kommt natürlich, dadurch, dass es ein Klassiker ist, auch in so Popkultursachen, in Serien vor, wie bei Friends zum Beispiel, wird darauf Bezug genommen und so. Also wenn man das Buch dann kennt, wird man entdecken, dass sehr, sehr oft auch diese Namen immer mal wieder irgendwo als kurze Hinweise auf dieses Buch gegeben werden. Und das finde ich immer total schön, wenn man dann merkt, ah, ich weiß, worauf die anspielen.
So March-Ikone auf jeden Fall. Auch
genau.
Aktuell einfach so die Themen, ja.
Sag nochmal genau, wo man euch finden kann.
Wir sind in Hamburg-Altona in der Hospitalstraße 69 und genau, haben eigentlich jeden Tag auf. Dienstag ist Ruhetag. Ansonsten kann man jeden Tag hier vorbeikommen.
Ich habe es mir schon für meinen nächsten Hamburg-Besuch gleich unter die Franzbrötchen geschrieben.
Ja.
Auf der To-Do-Liste. Und ich wünsche euch, dass den Laden noch sehr, sehr lange gibt und dass ihr damit glücklich werdet. Danke, dass du heute da warst.
Danke dir.
Und noch ein Gedicht.
Jetzt habe ich was dabei. Das verstehe ich selber nicht.
Oh, dann bin ich ja sehr gespannt.
Ich fand es aber total schön, als ich es beim ersten Mal gelesen habe. Das waren schöne Bilder. Es erzählt auch eine kleine Geschichte. Ein gutes Gedicht soll ja auch immer so ein bisschen ein Rätsel aufgeben und so eine kleine Detektivarbeit sein. Ich würde gerne mit dir zusammen Detektiv spielen. Es heißt Marzipanblätter und kommt von Nora Bosson, die du vielleicht auch kennst als Autorin. Ist schon ein bisschen her. Auf jeden Fall Marzipanblätter. Nackt gegen die Fensterfront gelehnt, weiß ich von den Damen unter mir, die Marzipanblätter von ihren Torten heben. Sie streichen von Zetteln die Namen berühmter Kaffeehausstädte. Sie sind so alt wie die Legende von der Sachertorte. Klar und klebrig muss ihre Sicht durch Gelatine gleiten. Auf der Straße jaulen Hunde. Zu Pfingst noch war auf meiner Scheibe der Abdruck eines Flügelpaars. So. Ich fand es schön.
Siehst du das Fragezeichen in meinem Gesicht?
Ja. Also zunächst mal das Bild, ich weiß nicht, wo sie gewohnt hat, vielleicht in Wien mal, Nora Bosson. Auf jeden Fall alleine so dieses nackt gegen die Fensterfront gelehnt. Ne? Also man ist so ganz für sich, man ist ja zu Hause in seiner Wohnung und darf einfach so nackt sein und so. Aber gleichzeitig hört sie durchs Fenster wahrscheinlich oder über Balkone die Damen, man kann sich diese Damenrunde so wunderbar vorstellen, weil sie, wie sie zusammen immer ihr Ritual haben und Torte essen und dann alleine, sie streichen von Zetteln die Namen berühmter Kaffeehausstädte, ja, die sie dann wohl besucht haben. Ja, sie sind so alt wie die Legende von der Sachertorte. Finde ich alles toll. Klar und klebrig muss ihre Sicht durch Gelatine gleiten. Vielleicht ihre Welt wird quasi nur noch durch Kuchen oder was weiß ich irgendwie definiert. Ich weiß es nicht. Und dann auf der Straße jaulen Hunde. Dann kommt sie wieder sozusagen zu sich im Gedanken. Und dann aber zu Pfingst noch war auf meiner Scheibe der Abdruck eines Flügelpaars. Und dann frage ich, okay, was gibt uns das mit?
Es gibt ja nicht mehr. Vogelküken.
Ein Vogelküken?
Das guckt durch Gelatine, das ist das Eiweiß? Der und war am auf Ende ihrer ist Scheibe. Ist klar, weil das gegen die Scheibe gedonnert
ist. Auf Noras Scheibe. Auf der Scheibe des lyrischen Ichs ist ja, ja. Ist ja der Abdruck eines Flügelpaars. Jetzt aber nicht mehr. Ach, er war zu Pfingsten noch da, aber jetzt eben nicht mehr. Und warum nicht mehr? Weil sie inzwischen die Scheiben
vielleicht doch mal geputzt hat. Sollte ich auch mal wieder tun?
Ja, vermutlich hat sie auch vielleicht nackt gegen die Fensterfront gelehnt. Sie hat nackt die Fenster geputzt.
Nein, sie hat sich dagegen gelehnt und dann sah das so aus wie ein Flügelpaar, weil das ihre Schulterblätter waren.
Und weißt du was? Sie hat vielleicht erst den Damen seit Pfingsten gelauscht. Und zwar beim Putzen hat sie mitbekommen, da sind diese Damen unten. Und beim Putzen hat sie dann sozusagen diese Flügel wieder gereinigt und entfernt.
Also, ja, da kann man alles Mögliche hinein geheimnissen, gell? Das ist echt interessant. Das ist so ein bisschen
weil die Interpretationen jetzt, glaube ich, nicht zahlreich sind, nackt gegen die Fensterfront gelehnt. Vielleicht fühlt sie sich aber auch
verstanden.
Nee, aber sie fühlt sich auch nackt wahrscheinlich im Vergleich zu den Damen, die so viel schon, sage ich mal, an Erfahrung angezogen
nackt
haben.
Nackt im übertragenen Sinne, ja.
Genau, erlebt haben. Und stimmt. Im Vergleich zu diesen alten Damen, ja, die so alt sind wie die Sachertorte, also... Länger, älter doch. Nee, die Sachertorte dürfte älter sein. Fühlt sie sich vielleicht einfach nackt noch? Und die Damen bekleiden aber schon.
Ja, das ist ein schöner Gedanke. Ich glaube, das
Ja, und wenn man so ein paar Gedanken macht über so ein Gedicht, was man vielleicht auf Anhieb nicht versteht, dann entsteht eigentlich rundherum eine wunderbare, lebendige Geschichte. Und eigentlich hätten wir jetzt alles sogar interpretiert.
Mhm. Ja, ich wusste gar nicht, dass Nora Bosson Gedichte schreibt. Die ist ja bekannt oder mir zumindest bekannt geworden, weil sie durch Reichskanzlerplatz, übrigens auch ein sehr schönes buntes Cover, das war die Geschichte von Magda Goebbels. Da hat sie ja jetzt, ich glaube, sie war auf der Longlist des Deutschen Buchpreises oder zumindest in oder Shortlist sogar, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube sogar Shortlist, gell? Aber ich wusste nicht, dass sie Gedichte schreibt. Das heißt, ist es ein ganzer Gedichtband von ihr oder hat sie da nur einzelne?
Ja, also ich glaube, sie hat in ihrem Leben sehr viele Gedichte geschrieben.
Cool.
Denn ich nahm kurz Kontakt zu ihr auf und fragte, ob wir das Gedicht machen dürfen und so weiter. Dann verwies sie mich natürlich an den Verlag und sie meinte, welches Gedicht ist es denn? Denn dann ist es vielleicht der und der Verlag. Also sie hat bei verschiedenen Verlagen schon. Und als ich ihr sagte Marzipanblätter und ich hatte noch ein anderes, das ich ihr vorgeschlagen hatte, Sirup. Und dann sagte sie, ach Gott, die sind ja uralt. Also die sind wahrscheinlich 15 Jahre oder so und älter. Und dieses ist aus einem Gedichtband, der heißt Reglose Jagd.
Okay.
Nicht Reglose Jagd, das hätte ich auch hübsch gefunden. Es ist Reglose Jagd, erschienen im Verlag zu Kampen.
Okay.
So, das ist schon so ein bisschen her. Da ist Marzipanblätter drin.
Marzipanblätter, ich hätte jetzt total Lust auf Marzipan. Ich habe ja einen Marzipan-Pflaumentee. Wie, du bist doch aus Lübeck.
Ja, ich bin aus Lübeck und ich esse ja auch genug Marzipan.
Also.
Ich muss jetzt aber gerade mal 4 Wochen ohne Marzipan einlegen.
Okay.
Ansonsten passen mir die Hosen nicht mehr. Deswegen, also ich bin an sich ein schmaler Typ, weißt du, sehr schmal, aber du kennst es, wenn du so einen schmalen Typ machst, der kriegt aber plötzlich so einen Bauch, wie Menschen von ihrem Bier, wenn sie Bier trinken, kriegen sie einen Bauch. Und du hast,
ja, dann dieser Männerbauch, das sieht
dann lieber so ein etwas dickerer, stämmiger Typ sein, der, da passt der Bauch dazu. Aber zu einem dünnen Menschen, der dann so einen Bauch bekommt,
ja, Jan Böhmermann,
ich finde,
das ist
sieht ja noch
dafür.
Komisch aus.
Sieht dann immer ein bisschen selten. Jan Böhmermann ist so einer, der ist ja auch so ein Schlacks, aber der hat auch so ein Bäuchlein bekommen und das irgendwie passt es nicht, das hast du recht. Also lieber dann überall ein bisschen zulegen.
Larissa, auch heute und ihr Lieben, wir haben es vorhin schon angekündigt, gibt es einen Buchtipp von einem prominenten Autoren. Unser heute wohnt in Paris und da ist er auch jetzt. Es ist Reisereporter Andreas Altmann, der Mann, der so gerne von den Schönheiten und auch Abgründen der Welt erzählt in seinen Geschichten. Gibt auch ein neues Buch, das ist ein kleines Best-of seiner Geschichten, das heißt Sehnsucht nach Leben. Und diese Sehnsucht nach Emotionen.
Leben.
Ach so, entschuldige bitte. Oh, ich habe nach reingemogelt. Das heißt einfach nur Sehnsucht, Leben. Genauso wie Endstation Sehnsucht. Mhm. Andreas Altmann in Paris. Guten Tag und herzlich willkommen hier.
Liebe Larissa, lieber Christian, ihr Lieben, danke für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Mhm.
Er ist voll der Gentleman.
Weil ja, jetzt schon. Freuen wir uns noch. Hinterher sieht es dann anders aus, aber jetzt ist mal Freude. Okay?
Genau. So, wir kriegen ja gleich einen Buchtipp auch von Andreas. Wobei, ich glaube, Andreas, du hast doch gar keine Bücher mehr zu Hause, oder?
Ja, ich habe 3 Jahre damit gekämpft, ob ich meine 8000 entsorge. Und irgendwann war der Tag, wo ich dachte, ich werde umzingelt von diesen Büchern. Das ist nur noch eine Buchkammer, wo ich mittendrin einen Schlafplatz habe. Und dann habe ich den Mut gehabt und habe sie weggegeben. Aber ich habe noch Bücher und das sind ungefähr 6 Meter und das sind meine und die Anthologien und die Übersetzungen und so. Die habe ich noch.
Du, ich habe letztens erst einen Bericht gehört von einer Wohnung, die irgendwie geräumt werden musste. Oder Christian, hast du das erzählt? Ich weiß es nicht mehr. Die geräumt werden musste, weil sie einsturzgefährdet war, weil da so viele Bücher waren. Also das ja. kann auch gefährlich werden, zu viele ja. Bücher zu haben, gell?
Das war in Kaiserslautern mal.
Das Haus ist robust. Das
okay.
Es ist seelisch. Ich dachte, ich habe keinen Platz mehr. Und ja. ich konnte nicht überlegen, ich nehme eine größere Wohnung. Aber das wären dann 1.000 Euro mehr gewesen. Die hätte ich mir sogar leisten können. Aber ich habe so eine schöne, süße Wohnung in einer Sackgasse. Ich kann nachts die Fenster offen lassen und höre nichts. Ich bin mitten in Paris.
Oh,
und
dachte, toll. Okay,
die Bücher müssen weg. Ich kriege eine Riesendepression und sie kam ganz leicht und dann ging es dann doch. Also,
vor allem, ich denke halt immer, man sollte diese Bücher wollen ja gelesen werden, die wollen nicht einfach nur rumstehen. Also man muss sie auch freilassen wie Vögel, weißt du, damit sie dann wieder irgendwo anders landen können und jemandem anderen Freude machen, oder?
Naja, aber Bücher haben mich ja auch beschützt. Es ging mir ja schon schlechter als heute. Und es waren ja auch meine Freunde und Freundinnen, die Leute, die geschrieben haben. Sie hatten schon auch was Beschützendes. Außer sieht es gut aus, wenn mich eine Freundin besucht und denkt, mein Alter, bist du intelligent, du hast so viele Bücher gelesen. Und so, fällt jetzt weg. Also das ist leider nicht mehr.
Und vielleicht kommt ja dieses viele Bücher haben wollen bei dir auch ein bisschen davon. Mir hat jemand zugetragen, dass du früher sogar mal Bücher geklaut hast, weil du sie dir nicht leisten konntest.
Ja, das stimmt. Ne, doch, ja, doch. Ja, stimmt. Ich war sehr gut. Ich habe mir so Spezialmäntel machen lassen und Sackos. Und ich habe dann vor dem Spiegel geübt, wie ich es blitzschnell verstecken lasse. Und ich habe 15 Jahre gestohlen, ich bin nie erwischt worden. Wahnsinn, ne?
Wow.
Und jetzt erinnere ich mich aber an eine Geschichte noch. Und zwar mit einer dieser Buchhändlerinnen hast du dann was angefangen und ihr wart ein Paar.
Ja, das ist so. Das war die Situation, also da bin ich, glaube ich, um 10 Jahre gealtert in dieser Situation. Wir stehen da, Kunden und ich, wir stehen im Buchladen und dann sagt der Kunde, ich möchte ein Buch von Reinhold Messner. Und dann geht sie hin, wo der ist, der steht, die Bücher von ihm, und dann ist es nicht da, das Buch. Und dann deutet sie auf mich und sagt sie, gerade Leute wie Sie mit diesen dicken Mänteln, die sind uns besonders verdächtig. Und dann habe ich gedacht, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, ich ziehe mich nackt aus und dann ist alles gut. Dann sehen wir, dass ich nicht da. Und dann haben alle gelacht und es war vorbei. Das Buch hatte ich nicht, ich hatte andere Bücher, aber ich war schon voll bepackt. Und dann dachte ich, ich muss diese Frau neutralisieren, weil sonst wird es mir zu gefährlich. Und super, ja. Und das ging dann irgendwie, wir haben uns gut verstanden. Ich durfte sie nie natürlich zu mir einladen. Ich musste immer zu ihr gehen. Und ich habe gesagt, da haben sie gefragt, warum gehen wir nicht zu dir? Sag ich, weißt du, das sind böse Menschen in dem Haus, das hat keinen Sinn und so. Gut, ging alles gut.
Jetzt sind wir aber umso gespannter, wenn du von so vielen Büchern schon erzählt hast, welches Buch du uns denn heute vorstellen möchtest. Konntest du dich entscheiden?
Ja, und zwar Wunschloses Unglück von Peter Handke.
Ah, erzähl mal, worum geht's da?
Also ich sage es erst einmal vorweg. Ja? Man mag ja Bücher, und ich glaube, da bin ich allein, vor allem dann, wenn man sich angesprochen fühlt in dem Buch, wenn irgendeine Parallele ist. Nein, ich bin nicht verdächtig, Nobelpreis verdächtig, nein, sondern wenn der Autor, die Autorin etwas erzählt, was unser Leben, unser aller betrifft. Ja? Und um es besser, es geht um die Wunschloses Unglück, geht um den Freitod, also es beginnt mit der Nachricht über den Freitod, den Selbstmord seiner Mutter, Maria Handke. Und 7 Wochen nach dem, also in der Nacht zum Samstag, in der Nacht zum 20. November 1971, hat sie sich, wir werden darüber sprechen, wie sie sich das gemacht hat, getötet. Und die hat es nicht erfahren, die hat es durch die Zeitung erfahren. Am Montag stand dann in der Volkszeitung, dass eine Hausfrau aus sowieso sich das Leben genommen hat. Und dann hat er angefangen zu schreiben, nach 7 Wochen. Und es ist übrigens ein erfolgreichstes Buch geworden. Man sagt, es ist über 700.000 Mal allein im deutschsprachigen Raum verkauft wird. Also es geht darum, wie er will über seine Mutter schreiben. Das ist ein wunderschöner Titel, Wunschloses Unglück. Das ist übrigens von seiner Lektorin, hat er zugegeben, in einem Ding. Der englische Titel, muss ich ganz kurz sagen, ist fast noch schöner. A Sorrow Beyond Dreams. Ein Schmerz jenseits von Träumen. Grandios. Okay. Ja. Und also, er beschreibt diese Mutter, die in Zwischenkriegszeit geboren wird, 1920, im Dorf, irgendwo in der Nähe, also österreichisches Dorf, irgendwo in der Nähe zur slowenischen Grenze. Es ist die Zeit damals, wo die Frauen natürlich keine Rechte hatten, wo die katholische Kirche Terror gemacht hat und so weiter. Sie ist 15, sie ist hübsch, sie ist gut in der Schule. Der Vater ist ein schlechter Vater. Er ist so wie die meisten Väter. Er lässt das Kind nichts werden, kein Beruf für sie, weil klar ist, sie wird heiraten, sie wird gebären und in einem Haus wohnen. Sie hat den Mut, sie geht weg. Sie wird Köchin, Spülerin, Stubenmädchen. Sie sieht gut aus. Sie kann sich bewegen, sie ist intelligent, aber jetzt sind wir im Weltkrieg schon 41, da ist sie 21. Sie verliebt sich in einen deutschen Sparkassenvertreter, der NSDAP-Mitglied war und mit dem sie ist jetzt 21, ein Kind hat, muss ich vorstellen, auf dem Land und so weiter. Dieser Mann, später wird sie sagen, belustigend zu ihrem Sohn, Peter Handke, sie sagen, weißt du, dass dieser Mann, dieser kleine, dicke, kahlköpfige, viel ältere Mann meine einzige Liebe war im Leben. Ihr seht, Liebe ist blind und das ist auch gut so. Auf jeden Fall kann er sie nicht heiraten, weil er schon verheiratet ist. Jetzt sagt die junge Mutter, okay, gut, ich brauche einen Vater für das Kind. Und jetzt kommt der Mann mit dem hübschen Namen Adolf Bruno Handke ins Spiel, der zukünftige Stiefvater, der sie, obwohl sie hochschwanger ist, das ist ja eine Leistung, immerhin, damalige Zeiten, heiratet. Ja. Der war Wehrmachtssoldat und ich weiß nicht, ob er, der erste Mann, wie gesagt, der war NSDAP-Mitglied, aber kein Bluthund, kein Nazi, kein richtiger. Ihr Mann, sie geht da mit diesem Mann geziehen von Griffen, das ist auch der Ort, wo Handke geboren ist, nach Berlin. Handke kommt ja 42 zur Welt, ja. Zieht nach Berlin, weil dort die Eltern von ihrem Mann leben. Dann wird Berlin wieder eng, sie ziehen wieder zurück, sie ziehen nochmal hin. Der Mann muss in den Krieg ziehen. Und ich muss vorausschicken, dass die Mutter, die damalige Zeit, es war ja 38, der Anschluss Österreichs wurde begrüßt. Aus dem Volksempfänger kamen ja die ersten Jahre ja nur, in Anführungszeichen, Erfolgsmeldungen, also wie die Wehrmacht die Welt erobert. Und dann ab 43 eben wurde es enger durch den in Stalingrad und so weiter. Sie sind wieder zurück. Der Vater muss, der Stiefvater muss, ihr Mann muss in den Krieg. Er kommt zurück. Sie gehen aufs Land. Er wird Alkoholiker, klar durch den Krieg, Russlandfeldzug. Er schlägt sie. Die Ehe geht den Bach hinunter. Und jetzt kommt der Mann ist, ihr Mann hat Asthma und Tuberkulose, ist im Sanatorium und jetzt schreibt Handke in dem Buch, dass als sie gehört hat, dass ihr Mann zurückkommt, war sie frei, weil sie jetzt die Kraft hatte, sich umzubringen. Es ist unglaublich, die Drehung. Er kommt zurück und noch einmal ohne Liebe, ohne Zärtlichkeit, ohne Verstehen, ohne Wärme, ohne freundlichen Alltag, erinnerst du dich an das Gebet der Frau, Brand gesagt in dem Buch, einen Kavalier hätte sie sich gewünscht. Einen, der sie auf Händen trägt, der die Tür aufmacht, der zum 14. Februar Blümchen bringt und so weiter. Also, die Nachricht, dass der Mann zurückkommt, hat sie befreit von allen Schmerzen, weil sie jetzt wusste, was sie vorher nicht wollte, sie hatte Angst vorm Sterben, jetzt bringe ich mich um. Und dann an diesem Vortag, am 20. November, geht sie noch zum Friseur, lässt sich sogar eine Maniküre machen. Das hat mich gar nicht so überrascht, weil ich das wusste von gewissen Selbstmördern, dass sie das machen. Also gerade Frauen, die dann schön sterben wollen. Ja? Und am Abend, des 20. Frühabends sieht sie noch mit der Tochter Monika einen Fernsehfilm und geht dann ins Schlafzimmer, zieht eine Menstruationshose an. Das hat man gemacht, weil man ja weiß, wenn Menschen sterben, kommen Körperflüssigkeiten, die Schließmuskeln lassen nach, zieht sich zwei Hosen darüber, also auch der Wunsch, keinen Ekel zu erregen, gut auszusehen, und nimmt dann, weil sie ja ein Dauerrezept hatte, war es ihr ein leichtes, Unmengen von Schlaftabletten und, ganz seltsam, Amphetamin. Amphetamin war ja damals die Lastwagendroge, Lastwagenfahrerdroge, damit du wach bleibst, ja. Aber wenn du das natürlich kombinierst in den Ummaßen und ist dann in dieser Nacht dann gestorben.
Wunschloses Glück heißt diese
Wunschloses
Erzählung.
Unglück.
Ah, wunschloses Unglück, natürlich, wunschloses Unglück. Von Peter Handke, der den Nobelpreis gewonnen hat, ich glaube 2019 oder so war das.
19, ja, genau. Und ich finde zu Recht, lass mir mal seine politischen Statements auf die Seite. Aber er ist ein Sprachkünstler ersten Ranges und es ist grandios, ihn zu lesen. Ja.
Und es ist ein ganz, ganz dünnes Büchlein, eine dünne Erzählung. Ich sehe hier 96 Seiten.
Ja, sowas, ja.
Ja, okay. Wunderbar. Und das hatte ich, sag noch einen Satz, wirklich nur einen Satz, Andreas. Sag einen Satz dazu. Was genau hat dich am meisten fasziniert an diesem Buch?
Es gibt im Englischen diesen Ausdruck, und den habe ich gelernt, als ich noch gerne 5 Wörter Englisch konnte, Negative Learning. Und das ja frei übersetzt heißt, ich weiß nicht, was ich will, aber ich weiß, was ich nicht will. Und ich habe als Kind, meine Eltern, die Pfaffen, all das beobachtet. Und ich wusste, alles das will ich nicht. Also so ein Buch wie das vom Handke jetzt ist für mich ein unglaubliches Antreiben, dass ich lerne, so will ich es nicht. Also es deprimiert mich schon auch über die arme Frau, aber auch, es treibt mich an. Du darfst nie so werden wie diese Menschen, wie sie in dem Buch beschrieben werden.
Toll, wunderbar. Vielen, vielen Dank.
Dann sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank. Andreas Altmann, das neue Buch Sehnsucht Leben. Da geht es ganz viel um Begegnung mit Menschen, die du beneidest und bewunderst. Wäre das Buch erst nächste Woche erschienen, Larissa, wären wir beide vielleicht sogar drin vorgekommen. Aber
im nächsten dann.
Im nächsten. Andreas, danke dir.
Ich danke euch fürs Zuhören.
Ich habe noch 2 Mails mitgebracht. Ich bin immer noch nicht ganz durch mit der ganzen Post, aber ich habe noch 2 Mails mitgebracht, die ich sehr nett fand. Die Damen vor allem, die Damen sind begeistert von deinen Graphic Novels. Du hast, glaube ich, schon so viele. Du müsstest sowas werden wie der Botschafter, der, weißt du, es gibt doch den Botschafter des Irish Whiskey, war doch immer Harry Rowold. Und du müsstest sowas wie der Botschafter der Graphic Novels sein. Das ist wirklich, du hast viele Leute dahin gebracht. Und
das freut
Nina,
mich so,
ich habe
gerade
mal.
Ich so sehr.
Ja, wirklich.
Ich habe es ja selber für mich erst vor 3-4 Jahren entdeckt und wusste gar nicht, was Graphic Novels ausmacht, was sie leisten können, wie toll sie Geschichten erzählen können. Und erwähnen Sie auch, um welche Graphic Novels es geht?
Wie du guckst, wie süß. Ich lese dir erst noch was anderes vor, ohne Graphic Novels, und dann hebe ich dir das für den Schluss auf. Und zwar hat Nina geschrieben.
Auf alles andere.
Nina hat geschrieben: Liebe Larissa, lieber Christian, ich muss den Podcast jetzt kurz unterbrechen, also den letzten, den wir gemacht haben, um euch zu schreiben. Fande ist mir auch schon hin und wieder begegnet, aber es gibt eine Wendung, die meiner Meinung nach grammatikalisch falsch ist, aber wirklich sehr, sehr oft verwendet wird. Selbst in der Tagesschau habe ich sie schon gehört. Nenn als Kurzform, aber nicht für einen, was sich für mich richtig anhört, sondern für ein. Daran musste ich bei eurem Gespräch gerade denken und prompt höre ich es wieder. Christian sagt ungefähr bei Minute 5, ist das wirklich ein Thema? Bäm, es müsste doch heißen ein Thema, oder nicht? Das scheint irgendwie so eine Art Jugendsprache zu sein, aber es setzt sich immer mehr durch und mir stellt es jedes Mal die Zehennägel auf. Das musste ich jetzt unbedingt gleich loswerden und jetzt höre ich ganz entspannt weiter euren wunderbaren Podcast. Liebe Grüße, Nina. Hey, du sprichst Jugendsprache, wie cool.
Super, naja, nennen das sagen, ich wünsche einen schönen Tag, wünsche dir einen schönen Tag.
Nennen
dir einen schönen
Tag. Ja, bei
einem
schönen Tag geht's ja, oder? Nee.
Ja, nennen, der Tag.
Ach so.
Nennen. In dem Fall passt es.
In dem Fall passt, genau.
Ein Thema.
Nen Thema, weil es ein Thema sein müsste.
Ich finde es geil. Es darf nicht Nen Thema heißen, sondern ein Thema.
Ein Thema.
Ja, streng genommen. Richtig.
Aber es haben sich wirklich ganz, ganz viele über dieses Fundet-Thema, das wir letztes Mal hatten. Jetzt habe ich mich verplappert, dass wir gerade erst aufgenommen haben. Mist! Egal. Es haben sich ganz viele Leute da wirklich auch verstanden und gehört, weil sie gesagt haben, also eine Lehrerin zum Beispiel, die sagt, sie hört das immer bei ihren Schülern und Schülerinnen, und eine Hörerin von uns, die hat 5 Kinder und ihre Kinder sagen das auch immer und sie ermahnt sie dann immer, dass es nicht richtig ist und trotzdem kommt sie da nicht weiter mit. Also viele Leute haben die gleiche Beurteilung gehabt von Fande, dass das eben falsch ist und dass es aber immer häufiger gesagt wird. Und fühlten sich dann gesehen, weil sie dachten, sie wären die Einzigen, denen das als falsch auffällt.
Ich hatte es ja noch nie gehört vorher.
Dass ja, die, hast du es seitdem gehört? Auch noch nicht.
Auch noch nicht, nee. Okay. Aber ich hatte ja kurz gegoogelt nebenbei letztes Mal. Genau. Und da fand ich ja schon einen Artikel von vor 6 Jahren, der sich damit schon beschäftigte, mit dieser grammatikalischen Geschichte.
Das ist echt lustig. Ja, Sprache verändert sich. Das
ich fand.
Conny hat uns geschrieben, jetzt kommen wir dazu. Okay. Ich bin eine der Neuen in der Community und ich bin super dankbar für euren Podcast. Ich bin nicht nur neu in der Community, sondern auch neu beziehungsweise wieder zurück unter den Lesenden. Ich finde diese Formulierung so grandios, unter den Lesenden. Wie schön.
Ja, ich weiß genau, was Sie meinen. Viele Menschen betrauern wirklich, dass sie selber es nicht schaffen, mehr zu lesen, weil sie früher viel gelesen haben und aufgrund der ganzen Serien und was auch immer. Ja. Kommen viele auch gar nicht mehr so richtig zum Lesen und sie wollen es aber.
Es ist so ein bisschen wie ein Training.
Dann wieder vor.
Genau. So wie, glaube ich, wie Joggen. Wenn du es immer machst, dann bist du es gewohnt und wenn du dann eine Pause hattest, fällt es schwer, wieder reinzukommen, so ein bisschen.
Ja, war mir vorher nicht klar, aber es kann auch wirklich eine Gewohnheit sein werden, die auch ein bisschen gepflegt werden muss.
Ja, stimmt. Ich glaube schon. Also sie schreibt weiter. Ich hab selten Vorsätze für ein neues Jahr, aber ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, wieder zu lesen. Die Ausrede, keine Zeit und ich kann im Bett nicht lesen, weil ich 2 Minuten später eingeschlafen bin, zählen nicht mehr. Und es läuft prima. Ich habe durch euch schon ein paar richtige gute Bücher entdeckt. Mein absoluter Favorit bisher war Trophäe von
Greta.
Chaya Schütters oder so ähnlich. Wie, du hast es so schön ausgesprochen letztes Mal.
Oh, du hast
diese holländische Name.
Aber sie heißt doch Greta mit Vornamen, oder?
Gaia.
Oh nein.
Gaia?
Ach, sie heißt gar nicht Greta?
Nee.
Ah nee, sie heißt Gaia Schröters.
Ja, genau. Oh, Gaia,
ich weiß aber nicht mehr hundertprozentig, wie man es ausschreibt.
Ja, aber du sagst
es war nicht Greta, sondern G-A-E-A. Gaia Schröters.
Das Buch hat mich so mitgenommen, dass ich danach erst einmal Abstand brauchte und 2 Tage gar nichts lesen konnte. Ich hatte das Gefühl, in dem Buch zu leben und den ganzen Irrsinn der Jagd hautnah mitzuerleben. So etwas habe ich mit einem Buch nie erlebt. Total schön.
Okay.
Und dann hat sie eben geschrieben, also ich habe das jetzt arg gekürzt, die Mail war ziemlich lang. Ein anderes tolles Buch war Wackelkontakt und jetzt gerade bin ich an der Graphic Novel Low. Auch hierfür danke, dass Graphic Novels in jeder Folge ein Thema sind. Ich freue mich auf ein spannendes und interessantes Lesejahr mit euch und danke für eure Zeit, die ihr euch für den Podcast nehmt. Vielleicht bin ich ja irgendwann so weit, dass ich euch ein Buch empfehlen kann, das ich entdeckt habe, aber das wird noch etwas dauern. Ganz liebe Grüße aus Saarbrücken, Conny.
Gut, aber vielleicht dauert es nur bis zum nächsten Buch.
Ja, mal sehen. Und dann bitte eine Sprachnachricht.
Immer her damit. Also wir freuen uns total.
Ja, genau. Das waren jetzt mal so die 2, die ich rausgepickt hatte. Aber es kommen noch weitere. Und ich, wie gesagt, die Lesezeichen müssten jetzt auch endlich online sein. Könnt ihr mal reingucken.
Stark. Ich habe eine Graphic Novel heute dabei. Und die ist wirklich, ach Leute, die müsst ihr einfach lesen. Sie heißt Adieu Birkenau.
Okay.
Und es ist die Geschichte einer Holocaust-Überlebenden aus Frankreich. Sehr schön gezeichnet auch und unglaublich schön erzählt von Jeanette Kulinka selber. Sie ist die Überlebende. Diese ganze Graphic Novel wird mit ihren Worten erzählt. Sie selber ist jetzt so im Leben sehr viel unterwegs gewesen an Schulen und hat Vorträge gehalten, hat mit SchülerInnen gesprochen. Macht sie vielleicht auch immer noch möglicherweise. Und diese Graphic Novel begeistert einen, und das macht eben alle guten Graphic Novels aus, weil sie jetzt nicht nur so die Geschichte erzählt und was sie erlebt hat, sondern weil sie es schafft, so besondere Momente zu kreieren, zu erzählen. Immer wieder kleine, überraschende Episoden. Und weil diese Jeanette Kulinka eine so besondere Persönlichkeit ist, ja, die mit großer Offenheit und jetzt auch wirklich mit einer gewissen Leichtigkeit und sogar Humor erzählt. Es ist unglaublich. Offenheit zum Beispiel, wenn sie sich selbst darüber wundert, wie naiv sie als Kind damals gewesen ist, als die deutschen Besatzer ihnen aufgetragen haben, alle Juden müssen gelbe Sterne tragen. Und dann schreibt sie, man versteht nicht, warum es den Juden missfällt, in der Öffentlichkeit als solche gekennzeichnet zu werden. Es mangelt ihnen an logischem Denkvermögen. Wie können sie, die sie unentwegt verkünden, eine auserwählte Rasse zu sein, sich darüber beklagen, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, allen die Herkunft zu zeigen, derer sie sich so rühmen oder gerühmt haben? Ist auch ein Satz, gell? Denkst du, okay, den so zu formulieren? Oder als sie dann später verlegt wurden, bastelten wir uns aus Toilettenpapier kleine Lockenwickler, um bei der Ankunft in der Hauptstadt hübsch auszusehen. Wir waren wirklich unfassbar naiv. Weißt, das war natürlich auch irgendwie eine Überlebensstrategie, aber man wollte es wahrscheinlich auch nicht glauben und hat es dann vielleicht auch nicht geglaubt, dass so etwas Schreckliches passieren sein könnte. Und dann zum Beispiel eine ganz krasse Situation. Sie sind dann wirklich auf der Flucht, man warnt sie rechtzeitig, mit gefälschten Pässen, die sie als Nichtjuden auszeichnen. Das kann man auch bei Frauen nicht nachweisen, ob jemand eine Jüdin ist, nur bei Männern, ne, weil die beschnitten sind. Bei Frauen kannst du körperlich nicht nachweisen, ob sie Jüdin sind oder nicht. So, sie werden aber trotzdem, ich glaube auf einem der Bahnhöfe, trotzdem erst einmal festgenommen, damit ihre Identitäten geprüft werden. Und dann sitzen sie so auf diesem Hof, ich glaube es ist eine Art auch Gefängnis, und dann sitzt sie mit ihren Freundinnen auf dem Hof und sagt, ich habe gerade bemerkt, dass mein Handballausweis ganz unten in meiner Tasche liegt, mit dem richtigen Namen drauf. Also jetzt haben sie diese gefälschten Pässe, geben sich als jemand anders aus und da ist aber dieser Handballausweis. Und dann sehen sie im Hof eine Flasche Schnaps, die einer zurückgelassen hatte, der abgeführt wurde vorhin. Und sie sagt dann, das könnte helfen, das Papier durch unsere Kehlen zu befördern. Ja. Was sein muss, muss sein. Und dann, wir waren es damals nicht gewohnt, Getränke dieser Art zu uns zu nehmen. Die anderen Gefangenen sahen uns komisch an. Und dann sind sie alle drei dann gut besudelt. Ja, und haben einfach dann natürlich das Papier runtergespült mit dem Alkohol. Ich weiß nicht, was sie mit dem Deckel gemacht haben, mit dem Passdeckel, das weiß ich jetzt nicht. Aber was für eine krasse Episode. Ja, Wahnsinn. Die Erzählung switcht dann immer hin und her zwischen damals, also im Lager der Zeit, und heute, wo sie als ältere Frau vor einer Schulklasse spricht. Und sie macht mit denen sogar zusammen eine Klassenfahrt nach Auschwitz, wo sie selber war. Und erzählt dann und zeigt Dinge im Lager und erzählt, wie das damals war, wie aussortiert wurde, wer ins Arbeitslager kam und wer auf den LKW in die Gaskammer. Und dann zeigt sie so von einem Schüler zum anderen und sagt, du bist tot, du auch, du bleibst noch ein bisschen am Leben. Und du liest es und denkst, diese Art alleine, krass. Mhm. Also es hat eine unglaubliche Kraft, wenn jemand, der dabei war, wenn der das so für dich schildert. Und als sie auf dem Weg nach Polen sind, dann fliegen sie auch mit dem Flugzeug. Und das ist echt so eine kuriose Situation. Sie müssen am Flughafen noch warten. Und Jeanette, die ältere Dame, die mitreist mit der Schulklasse, fängt dann an mit Pantomime eine U-Bahn zu spielen. Los, wir machen Pantomime, wir spielen eine U-Bahn. Und sie tanzt dann so wie eine Balletttänzerin. Und die Lösung war die Station Opera in Paris. Weißt du? Und sie ist eine unglaubliche Persönlichkeit mit einem unglaublichen Humor. Es ist eine ganz, ganz große Freude, als sie dann auch mit der Schulklasse durch Auschwitz geht und Birkenfeld war das zweite Auschwitz-Lager. Dann gehen sie so Richtung Tor, auf den Schienen, ja, die auf dieses Tor zuführen. Und vorher hatte sie gesagt, dass sie mit dabei war bei denen, die zu Fuß in das Lager mussten. Denn wer auf den LKW ging, wurde gleich in die Gaskammer gefahren. Wer noch konnte aber, ist immer zu Fuß in das Lager gegangen. Und dann fragt einer der Jungen, kann ich Ihnen eine Frage stellen, Madame? Und sie, du hast es gerade getan. Und er, noch eine, die hast du gerade gestellt. Das ist ihre Art, mit denen zu sprechen. Und er fragt sie dann, warum sind sie gelaufen, wenn es hier doch Gleise gibt? Und dann sagt sie, damals gab es die noch nicht. Ich habe sie übrigens selbst verlegt.
Ach Gott.
Ich weiß. Also wir erfahren, was im Lager natürlich auch Mut gemacht hat zum Beispiel, was zum Überleben geholfen hat. Wir erfahren etwas über Nachbarn, wie sie geholfen haben. Und dies ist mal wieder so eine von den wichtigen Graphic Novels, die aber so einnehmend erzählt sind in Worten einer wirklich herausragenden menschlichen Persönlichkeit. Also sie geht unglaublich ans Herz und ich glaube, jeder muss dieses Buch eigentlich kaufen und muss es lesen. Und dann übrigens mal zu diesem Humor von ihr. Sie hat ja mit diese Schienen verlegt, ne? Und als sie die Klasse dann im Lager verabschiedet, als sie so fertig sind mit dieser Führung, da sagt sie dann, so, jetzt habt ihr meine Botschaft, habt ihr mitbekommen. Und wenn ihr mal auf dem Land ein Haus baut und es über einen Weg mit der Straße verbinden müsst, ruft mich an. Wisst ihr, meine Rente ist nicht gerade üppig. Ich muss mir noch ein bisschen hinzuverdienen. Vermutlich war es auch der Humor, der sie gerettet hat. Und natürlich viel, viel Glück. Mhm. Keine Frage. Also ein absolutes Highlight. Adieu, Birkenau. Und sie lebt ja auch sicherlich noch. Und man möchte nichts anderes als mit dieser Frau einfach sprechen und sie kennenlernen. Was für ein Mensch.
Mhm.
Ganz
mhm.
toll. Wirklich toll.
Und damit sind wir schon wieder am Ende der Folge.
Ja.
Und du weißt, was das heißt.
Das heißt, wir haben ein Rezensionsrätsel.
Ja, haben wir. Ich bin wieder gespannt, ob du es überhaupt kennst. Und ich bin auch wieder gespannt, ob ich es nicht so schon mal hatte. Es wird langsam wirklich ein bisschen schwierig, was zu finden, was gut ist. Weil, ja, also wenn ihr Ideen habt, wie ich Christian ein Rezensionsrätsel stellen kann, dann schreibt mir bitte. Also ich habe wieder 4 echte Rezensionen für dich und du musst daraus schließen, was für ein Buch es ist. Die erste ist eine vielversprechende, wenn auch nicht neue Idee, ein zwischen Science-Fiction und Fantasy zu verortender Plot. Was der Autor aus dieser grundsätzlich interessanten Idee macht, ist schwer zu ertragen und ähnelt einem Kinder- und Jugendbuch. Sehr schlicht geschrieben, trotz des tollen Themas kein Tiefgang, nervige Protagonistin, die immer nur depressiv durch die Gegend läuft und die Dialoge im Buch sind lauter Phrasen. Ich finde, das trifft schon sehr gut. Die Story ist schnell verstanden. Eine Frau ist unglücklich in ihrem Leben und hat die Möglichkeit, andere Leben auszuprobieren, wenn sie sich an bestimmten Wendepunkten in ihrem Leben anders entschieden hätte.
Ich glaube, ich kenne es nicht. Gelesen habe ich es auf jeden Fall nicht, das ist klar.
Kannst raten.
Also es ist eine Autorin offensichtlich?
Nee.
Ach so, ich dachte, du hättest gerade, ich hätte das Wort Autorin gehört.
Nee, was der Autor? Nee.
Der Autor.
Soll ich es dir verraten?
Ja.
Es ist die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig.
Von der hat mir gerade eine Freundin vor 3 Tagen vorgeschwärmt.
Vorgeschwärmt? Ja.
Ja. Und zwar, ich sag dir auch warum.
Ja, sag.
Ist eine lustige Geschichte. Könnte ich auch in der Nachlese natürlich erzählen, als großer Teaser. Aber ein Kollege hat im Urlaub unten in Spanien oder Portugal, Matt Haig getroffen. Das war sein Nachbar.
Nein.
Die haben irgendwie super Abende zusammen verbracht. Und dann schrieb er mich an und sagte, du, ich habe hier einen britischen Autoren gerade kennengelernt und so weiter. Also der hat auch so schöne Sachen zu erzählen. Wäre das nicht was für dich? Und dann habe ich gesagt, Matt Haig, ich habe von ihm noch nichts gelesen, aber es ist ein Name, den ich kenne. Und wenn der schöne Sachen zu erzählen hat, ja, ja, sehr gerne. Und dann sagt er, dann connecte ich euch mal und so weiter und so fort. Aber ich habe bisher nichts weiter gehört von Matt Haig, aber er könnte sicherlich bei ihm kurz nachfragen. Und vor ein paar Tagen erzählte eine Freundin von der Mitternachtsbibliothek und sagt, das ist so ein irres Buch. Wie kann man an solche Geschichte schreiben, sagt sie. Das ist ein so irres, tolles Buch. Und jetzt wollte ich es quasi als nächstes lesen.
Aha.
Ich wollte in unsere Bibliothek gehen und es lesen. Und ey, soll ich dir was sagen? Und jetzt wirst du neidisch. Stadtbibliothek Baden-Baden hat jetzt endlich das, was sie vor einiger Zeit angekündigt haben, umgesetzt. Die Stadtbibliothek ist täglich geöffnet von 7 bis 20 Uhr. Jeden Tag.
Super.
Auch am Samstag, auch am Sonntag.
Wow.
Und sie ist da nicht besetzt mit Menschen, aber man kann trotzdem rein. Man kann trotzdem Bücher ausleihen, Bücher zurückbringen. Jeden Tag geöffnet.
Aber was machen die, damit da nicht irgendwie totaler Vandalismus herrscht? Partys gefeiert werden?
Ich glaube, sie vertrauen darauf. Es laufen Kameras überall.
Toll.
Und ich weiß. Und ich finde es einfach eine so irre Sache. Und ich weiß es seit heute Morgen erst. Und ich will vielleicht noch gleich in die Bibliothek und mir das Buch von Matt Haig holen.
Hol
ist
es
nicht
dir.
Kurios?
Ich bin sehr gespannt, ob es dir gefällt.
Und ja, ich bin ja jetzt.
Also ich habe natürlich jetzt nur die bösen Rezensionen rausgesucht, weil die mehr Spaß machen. Es gibt natürlich auch 2 Quadrillionen positive.
Okay, und dir hat's gefallen?
Nee.
Ja, wenn ich du wäre, würde ich jetzt sagen, na dann wird's mir gefallen.
Ja, genau.
Also, jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Ich bin ja auch kein Fantasy-Typ. Auf der anderen Seite, der Buchspazierer habe ich nur als Buch als Film erlebt.
Das habe ich zum Beispiel noch nicht gelesen.
Genau, ich habe es nur als Film gesehen. Ich habe es nicht als Buch gelesen. Ja. Aber was für eine schöne Geschichte. Auch.
Okay. Von daher. Christoph Maria Herbst verfilmt.
Ja, war toll. Ganz toller Film. Ganz süßer Film. Schön.
Sehr schön. Ja, dann haben wir es wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, Lesezeichen, Fotos zu schicken oder uns Buchtipps zu geben per Sprachnachricht oder per Mail, bitte gerne an liesunddas@gmail.com.
Ja.
Und werdet gerne Steadies, kommt in unsere Community. Wie das geht, seht ihr auf liesunddas.com. Da ist das ganz einfach beschrieben. Und unterstützt uns damit. Und dann könnt ihr nämlich jetzt noch weiterhören. Die Steadies bleiben dran und wir gehen in die Nachlese.
Ich erzähle was in der Nachlese von meiner Begegnung mit Sascha Stanisic, den ich vor 3 Tagen getroffen habe.
Ja, oder freue ich mich drauf.
Ja, ich erzähle eine kuriose Geschichte aus dem Vorfeld, bevor wir uns getroffen haben.
Wunderbar, dann erstmal an alle anderen. Tschüssi.
Tschüss.